Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich hatte am Wochenende ein bisschen Zeit, auf Instagram rumzusurfen und war fasziniert, dass Sarah relativ viel gepostet hatte, auch über den Rollstuhl und über Boogie und wie das so weitergeht. Ich glaube, wir können nicht nur bei Der will nicht nur spielen bei Instagram mit uns in Kontakt treten, sondern jeder von uns hat auch seinen eigenen Account. Und bei Sarah könnt ihr es auch ein bisschen miterleben, wie das so ist. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Mike.
Und ja, krass, also ich hab wirklich gesehen, was da so passiert ist und auch teilweise wirklich so mal spannend auch zu sehen, die Details, wie Boogie damit umgeht einfach auch und wie auch was für Schwierigkeiten es gibt. Also ich glaube, in einem Reel war auch irgendwie zu sehen, dass ihr dann irgendwie so ein bisschen leicht anstößt nach links und rechts und dass ihr dann mal kurze Pause braucht, um sich zu orientieren, damit es wieder weiterlaufen kann. Und wie soll es auch anders sein? Man merkt, es läuft noch nicht so richtig rund und darüber wollte ich einfach mit dir heute mal ausführlicher sprechen. Und ja, wenn es für dich okay ist, würde ich da vielleicht einfach auch mal direkt einsteigen wollen und auch mal den Hundemoment der Woche vielleicht zu diesem Moment machen wollen und gar nicht so sehr auf meinen eingehen. Vielleicht kannst du uns da in deine Welt einfach mal reinholen.
Total gerne. Dann erzähle ich jetzt mal von meinem Moment quasi. Wir hatten seit langem einfach richtig dolle Lust, wieder wandern zu gehen. Wir haben jetzt sind wirklich wahnsinnig lang nicht mehr wandern gegangen, weil das mit Boogie ja nicht drin war. Wir haben so kleine Wanderungen gemacht, wo das mit diesem Bollerwagen irgendwie ging, wo man sich dann auch natürlich entsprechende Wege aussuchen musste. Und wo man dann, also die wandern aber auch einfach kurz, weil man alles schön und gut mit dem Bollerwagen, aber den schiebst du dann halt auch keine 13 Kilometer hoch und runter und so. Das macht dann auch einfach keinen Spaß. Und deswegen war das im letzten Jahr echt sehr wenig bis gar nicht. Und ja, jetzt an Ostern kam meine Schwester mit ihrer Hündin und so, haben wir gesagt, komm, machen wir eine große Wanderung. Und wir haben da irgendwie, es hat uns echt gefehlt und das war aber klar, dass Boogie halt nicht mitkommen kann. Weil die Strecke, die wir uns ausgesucht haben, ich weiß nicht, ob jemand die kennt, die Katzensteine in der Nähe von der Burg Satzwey in der Eifel. Auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen, ist echt schön da. Und da kann man toll picknicken mit Kindern und so, echt cool. Aber es ist absolut nicht bollerwagentauglich, die Wanderung. Und deswegen ja, war ganz klar, dass sie nicht mitkommen kann, weil auch mit dem Rollstuhl sind wir ja noch lange nicht so weit, dass sie über lange Zeit selber laufen kann. Naja, und wir waren halt so 6 Stunden insgesamt unterwegs, so 5-6 Stunden. Und das fühlte sich voll schlecht an. Also fühlte sich wirklich schlecht an. Ich habe zwar Freude an der Wanderung gehabt und habe mich auch für die Hunde gefreut und die Kinder, die dabei waren, aber es fühlte sich total falsch an. Und ich hatte auch ein unfassbar schlechtes Gewissen. Also Boogie war ja jetzt nicht zu Hause, sondern die war bei meiner Mutter und wurde den ganzen Tag verwöhnt und gestreichelt. Aber wir alle wissen, dass wenn ein Hund sich aussuchen kann, 4 Stunden irgendwie rumzulaufen und sich alles anzugucken, zu schnuppern, durch den Bach zu laufen und irgendwo hochzuklettern, er sich ja definitiv dafür und nicht für Sofa- und Streicheleinheiten entscheiden würde. Also zumindest ganz klar mein Hund nicht. Und ja, es war wie Fremdgehen irgendwie, ne? Also es fühlte sich wirklich, wirklich schlecht an. Und als wir dann zurückfuhren, und haben wir sie auch gleich abgeholt und dann hat sie an den anderen Hunden gerochen. Dann dachte ich noch so, jetzt riecht die, dass die da irgendwie im Wald waren und dass die irgendwie im Bach waren. Und jetzt riecht die ganze Natur an den Hunden und war selbst da in dieser Bude drin irgendwie. Und es war echt ein super schlechtes Gefühl. Und ich habe halt auch einsehen müssen, dass sie das nie wieder mit uns machen wird, weil selbst wenn das mit dem Rollstuhl echt gut laufen würde, ich habe ja auch jetzt in den letzten Tagen noch viel mich damit befasst und auch nochmal mit der Dame vom Sanitätshaus gesprochen, die ja viele Hunde da begleitet, da geht's halt um bestenfalls eine Stunde spazieren am Stück. Also das heißt, sie wird nie wieder mit uns wandern. Und das weiß ich gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll irgendwie. Das beschäftigt mich seitdem total, weil ja, ich verstehst du, was ich meine? Also auf der einen Seite denkst du dir halt so, ja, es geht halt nicht, ne? Du kannst ihr das nicht ermöglichen. Auf der anderen Seite fühlst du dich mega schlecht, wenn du es ohne sie machst und sie dann so zurückbleibt. Und dann denk ich, also es ist natürlich eine absolute Vermenschlichung, dass sie dann nachher denkt, ja, ich riech doch, dass ihr irgendwie unterwegs wart und ich nicht. Aber irgendwie glaube ich das schon, dass sie das riechen kann. Und ob sie sich da eine Meinung zu bildet oder nicht, das ist natürlich jetzt wieder Spekulation. Aber ja, irgendwie ist das sehr, das ist total traurig. Und ich freue mich voll über diese Rollstuhlsache und ich freue mich darauf, wenn sie auch hier unsere üblichen Runden wieder, da wird auch eine Stunde, würde erreichen, wenn wir das erreichen können, dass sie eine Stunde damit läuft, dann hätte sie hier schon einen schönen Spaziergang gemacht. Aber, also das ist alles fein, ich will das gar nicht schlecht reden oder so, ich will nur damit sagen, ich habe jetzt erst kapiert, dass ich nie wieder mit diesem Hund wandern gehe. Und das finde ich, also warum mir das jetzt erst einfällt, keine Ahnung. Also da bin ich ja irgendwie auch irgendwie kaputt im Kopf. Das ist wie mit Frieda, als ich immer dachte, oder ich denke dann immer, das kriegen wir wieder hin. Das wird wieder. Und das ist ja irgendwo auch was falsch bei mir. Hätte ich vor einem Jahr eigentlich schon verstehen müssen. Aber ich bin die ganze Zeit, denke ich so, das kriegen wir wieder hin und die wird wieder dabei sein. Wir müssen jetzt gucken, was wir machen und Physiotherapie und Rollstuhl und blablabla. Und aber nein, die wird nicht mehr mit mir wandern gehen.
Ja, also ich kann mir dieses Gefühl total gut vorstellen. Und ich ich kenne das Gefühl anders mit meiner Großmutter. Es ist dann doch wieder sehr vergleichbar auch mit Menschen. Mhm. Als die alt wurde, bin ich ganz, also beziehungsweise andersrum, ich bin viel mit ihr, war eine sehr aktive Frau. Und wenn es nur in Anführungsstrichen Spaziergänge waren und dann im Laufe des Alters wurden diese Gänge auch kürzer. Mhm. Und irgendwann wurden diese Gänge auch so beschwerlich, dass es für sie schon auch schwer wurde, nur von einem Restaurant einen leichten Berg hoch zu gehen, 300 Meter bis zum Auto. Und in den Momenten war mir auch klar, ich werde mit meiner Großmutter nicht mehr laufen können. Mhm. Ich werde mit ihr, das wird nicht mehr besser werden. Das wird nicht mehr so, wie ich das abgespeichert hatte in meinem Kopf. Und das natürlich verknüpft auch ganz viel Kindheit und alles, was man damit verknüpft, wie du das natürlich auch mit Bogi tust. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit das Härteste, aber auch das Schönste, weil man so die Möglichkeit zumindest hat, auch über einen längeren Zeitraum, mir geht das ja mit Spanja auf eine ganz andere Art und Weise genauso, das eint uns an der Stelle, Abschied zu nehmen. Es bedeutet einen Abschied irgendwo auf Raten. Hm. Und das war mir auch lange Zeit, ich bin da ja ähnlich, du formulierst das ähnlich kaputt im Kopf wie du, dass man es halt einfach nicht wahrhaben will. Ich glaube, das ist ja auch zutiefst menschlich und irgendwo, wenn man jemanden liebt, dann hängt man daran. Aber es ist auch, glaube ich, irgendwann wichtig, dann ein Stück weit die Ratio auch wieder einzuschalten und zu sagen, es ist ja für beide Seiten nicht gut, sich in Anführungsstrichen in etwas rein zu moderieren, was nicht den Tatsachen entspricht. Es ist de facto schon auch so, dass, wie soll ich sagen, ja, dass wir uns bewusst machen müssen, das, was wir da hatten, kehrt nicht mehr zurück. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, ich finde das immer so schlimm, wenn es also so Phrasen wie lebe jeden Tag und jeden Moment und so weiter, aber es ist ja was dran.
Oh ja, aber irgendwie. Aber
es ist ja was dran, es ist etwas dran, weil du einfach weißt, jeder Tag, so wie er kommt nicht mehr zurück. Und auch so ein Leben ist vergänglich. Und Das hilft jetzt in dem Moment nicht. Aber ich finde, was mir zumindest wahnsinnig geholfen hat, war die Erkenntnis, habe das Glück, dass bei Dante war es noch viel, viel schlimmer. Für mich, als jetzt mit Spanja. Und das empfindet auch jeder Mensch wiederum total unterschiedlich, logischerweise. Aber für mich ist das wahnsinnig gut und ich empfinde das als wahnsinniges Glück, dass ich mich von Spanja langsam verabschieden kann, dass sie die Kraft noch hat, meine Tochter kennenzulernen. Und umgekehrt. Und also, dass ich das noch erleben kann und darf. Und das ändert sich natürlich dann, wie sich im Alter eben viele Dinge ändern.
Ja, ich gebe dir recht, das stimmt. Das ist ein großes Glück. Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile oder auch Schattenseiten. Ich sehe das komplett wie du. Also um Gottes Willen, das plötzliche Verlieren eines Hundes, das ist einfach total traumatisch. Da bin ich, oder eines geliebten Lebewesens. Das ist absolut traumatisch. Da bin ich komplett bei dir. Das will ich auch auf gar keinen Fall eintauschen. Auf der anderen Seite, wo ich Angst immer vor habe. Und ich habe bisher noch nie das Glück gehabt, dass das Tier von sich ausgegangen ist. Also bei jedem meiner Hunde mussten wir Einfluss nehmen. Also bei manchen Hunden ging es um Stunden, bei manchen Hunden weiß man es nicht. Aber diese Entscheidung zu treffen, dieses haben wir ja schon mal oft besprochen, dieses Gottspielen, ne? Entscheiden, wann ist der Punkt gekommen, an dem man den Hund gehen lässt oder in Ruhe lässt, einfach auch, ne? Und diese Schritte jetzt auch halt, diese Erkenntnis, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo sie eben auch an manchen Dingen nicht mehr teilnehmen kann, wo ich schon fast geneigt bin zu sagen, dann machen wir es halt nicht mehr, bis sie, solange sie bei uns ist, gehen wir dann eben nicht mehr wandern. Da bin ich schon, das ist mir schon so zuwider, sie nicht mitzunehmen, dass ich irgendwie schon gar keinen Bock mehr habe, das zu machen, weißt du? Und diese Dinge bringen mich immer näher an diesen Punkt, wo ich irgendwann mal sagen muss, jetzt ist es einfach nicht mehr in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Und das möchte ich gar nicht. Und das ist das Schlimme daran, wenn die Hunde sehr alt werden, dass man irgendwie immer wieder sich selbst bewerten muss, ob man richtig Entscheidungen trifft, ob das gut ist, was man tut. Und ich habe das gar nicht erzählt, glaube ich. Ich habe letzte Woche, nachdem wir den Rollstuhl bekommen haben, habe ich ein Telefonat gehabt, wo ich nochmal hingewiesen wurde auf diese degenerative diese Worte in der Medizin sind schon irgendwie manchmal auch ätzend. Degenerative Myelopathie. Habe ich dir davon erzählt?
Nein.
Sie hat mich darauf hingewiesen, dass die Erkrankung oder die Symptome, die Boogie zeigt, eher untypisch sind für Kauderequine und Bandscheibenvorfälle. Die meinte, das ist durchaus auf den MRT-Bildern zu sehen, dass sie das hat, bedeutet aber nicht unbedingt, dass das die Ursache für ihre Lähmungen ist, weil sie findet aus ihrer Perspektive, und sie hat ja nun ganz, ganz viele Hunde mit diesen Symptomen gesehen, weil sie baut ja die Rollstühle für die Hunde, sie findet das total untypisch alles. Und da Boogie ein Malinois-Mischling ist, meinte sie, es wäre gar nicht unwahrscheinlich, dass sie genetisch eben diese DM hat, diese degenerative Myelopathie hat. Mhm. Mein Güte, so ein Zungenbrecher. Da kann man, das kann man natürlich auf so einem MRT nicht sehen. Dafür müsste man den Hund sezieren, um das zu erkennen sozusagen. Aber das ist was Genetisches und das haben halt viele Schäferhunde. Und das würde zu den Symptomen ganz gut passen. Das würde dann auch bedeuten, dass der Hund von hinten nach vorne stückweise, schrittweise hier und da weiter Muskelabbau hat. Also das wird dann irgendwann mal eben nicht mehr nur der Hinterlauf sein, sondern das kann dann irgendwann die vorderen Extremitäten betreffen. Das würde man daran merken, dass beispielsweise der Rollstuhl dann nur noch nach hinten rollt und sie nicht mehr die Kraft hat, den nach vorne zu ziehen. Das kann dann auch auf die Lunge übergehen. Das kann dann auch, also alles, was Muskel ist. Und dann hat sie mir ganz, ganz viel erzählt und ich dachte die ganze Zeit, klingt irgendwie alles wie Frieda. Und ich habe ja zu Frieda nie eine wirkliche Diagnose bekommen.
Mhm. Interessant.
Mhm. Und ich denke so, hä? Warte mal eben, das ist doch alles total, das macht alles Sinn plötzlich. Und jetzt hat sie mir aber gesagt, das kann man im Blut nachweisen, dieses Gen. Was nicht heißt, dass wenn man das Gen nicht nachweisen kann, es keine DM ist. Aber viele dieser Varianten kann man auch genetisch nachweisen. Und wenn ich das jetzt auch bei der Frieda verorte, dann, die ja die Tante war, kann das ja durchaus sein.
Krass.
Krass, oder? Jetzt ist ja erst gerade die Praxis wieder eröffnet. Ich werde heute anrufen, Termin machen, ich werde Blut nehmen lassen und das mal testen. Warum überhaupt? Ne, weil das ist, ich habe das meinem Mann erzählt, der meinte direkt, ja, und was machst du dann mit dieser Erkenntnis? Also zum einen will ich es wissen. Zum anderen kann ich das dann auch an die Geschwister, also an die Halter der Geschwister weitergeben, dass die das wissen, wenn es genetisch ist. Und zum anderen würde mir das auch für den Verlauf total weiterhelfen, weil das ist etwas, was mir ganz viel Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das nachvollziehen könnt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die jetzt immer weiter abbaut und ich weiß genau, was sie hat und weiß genau, wie da der Verlauf ist und was das für den Hund bedeutet, dann finde ich das einfacher, auch Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich irgendwann mal merke, die kriegt keine Luft mehr, dann weiß ich, dass die wirklich eine Lungenlähmung womöglich hat. Und das siehst du auf einem Röntgenbild ja nicht.
Weißt krass, okay, das ist wirklich, da kriege ich Gänsehaut. Mhm.
Und das würde ja bedeuten, dass ich ihr ja viel früher helfen kann, als ich es vielleicht, weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt an Frieda zurückdenke, die am Ende ja an einem Herzversagen gestorben ist, der Herz ist ja auch ein Muskel. Und die hat ja vorher auch von hinten nach vorne, hat die ja abgebaut. Ich habe noch mehr darüber gelesen und sehr viele, nicht alles, aber sehr viele der typischen Symptome für diese DM hatte Frieda. Ey, das macht für mich jetzt plötzlich alles Sinn. Und hätte ich das gewusst, ich glaube nicht, dass ich sie so lange rumgeschliffen hätte und gedacht hätte, das kann man irgendwie in Ordnung bringen, weil das kann man nicht wieder in Ordnung bringen. Und dann hätte ich vielleicht an irgendeinem anderen Punkt gesagt, guck mal, jetzt ist es noch einfach voll schön und jetzt brauche ich dich nicht irgendwie weiter Piesacken mit Arzt besuchen, weil ich dann verstehe und weiß, dass es einfach vorbei ist. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich das sehr, sehr wohl sehr wichtig, das zu wissen, was der Hund hat. Und eine Sache war für mich auch total einleuchtend, weil sie sagte, guck mal, wenn du zu einem Arzt gehst und der macht ein Röntgenbild und ein MRT und der sieht Bandscheibenvorfälle und Kauderequine und hat einen Hund mit einer Lähmung im Hinterlauf, dann ist doch alles gut. Was soll er denn weiter suchen oder sich weitere Gedanken machen? Er hat ja eine Diagnose. Das passt zusammen erstmal auf den ersten Blick und damit ist die Sache abgehakt. Da sucht man dann nicht mehr weiter und dann rennt man halt rum und denkt, es ist Kauderequina oder es ist dies oder jenes. Was theoretisch ja auch sein kann. Aber theoretisch kann es halt auch noch mehr sein. Nur man sucht ja dann irgendwann mal nicht mehr weiter, aber man hat ja was. Man hat ja was gefunden. Und ich habe mich ja auch damit zufrieden gegeben. Nur jetzt denke ich mir halt, ich will ja auch nicht den Moment verpassen, wo andere Dinge passieren und es ihr einfach schlecht geht und ich darüber hinwegsehe, weil ich die ganze Zeit nur denke, es ist Kauderequina. Was weiß ich meinen?
Boah, das ist harter Tobak. Also wenn ich darüber nachdenke, was du da gerade erzählst, das hat ja eine Verkettung von vielen Sachen, die dann natürlich logischerweise auch ganz viel in einem auslösen können. Und ich hat ja fast so was Detektivisches auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch wieder was Emotionales. Dann hast du aber auch, und das finde ich ganz wesentlich, ja dann auch eine gewisse Klarheit, mit der du dann arbeiten kannst oder umgehen kannst. Und das ist ja was wahnsinnig wertvoll ist. Dann deckt sich das ja wieder mit meiner These, dass es umso besser ist, wenn man einfach Dinge für sich auch akzeptieren kann. So, genau. Ne, solange du das nicht akzeptieren kannst oder willst, ist das natürlich dann immer auch immer der Konflikt, in dem man mit sich selbst ist. Und das ist ja das Schlimmste eigentlich. Ich kenne das so in dieser Form nicht, weil ich, was ich jetzt wiederum nicht hatte und ehrlicherweise, ich bin auch nicht traurig drum, ist, dass ich diesen Verfall dann so begleiten muss, dass ein Hund einfach auch augenscheinlich richtig auch irgendwo Schwierigkeiten hat oder leidet gar so, ne? Und du dann halt einfach auch nicht so richtig weißt, weil wir nicht mit ihnen sprechen können, weil sie nicht sprechen können. Wie viel ist es denn dann So, natürlich können wir interpretieren und natürlich kennen wir unsere Hunde und natürlich wissen wir vielleicht einfach auch, das ein oder andere Zeichen zu deuten, aber wissen tun wir es nicht. Und das ist so brutal, dann auch in der Abwägung irgendwann. Und ich hatte durchaus auch schon die Situation, dass ein Hund von mir sehr lange sehr fit war und also vom Kopf her sehr fit war, aber trotzdem waren die Organe einfach überhaupt nicht mehr gut. Und es war auch so, dass man dann auch befürchten musste, dass ein Hund einfach erstickt. Und das kann man dann auch, und da habe ich dann einfach auch, und das ging auch in die Richtung davon, dann habe ich dann auch sofort entschieden, sofort übrigens auch entschieden, hier an der Stelle müssen wir das beenden. Und dementsprechend finde ich, ist das etwas in der Abwägung, was ja nicht nur wahnsinnig schwer ist, sondern das ist auch ein, daran merkt man ja, dass jeder dieser Fälle ein Fall für sich ist mit ganz vielen Perspektiven und es kein Mittel gibt, das dir sagt, ah, ab Punkt X biegst du links ab. So, es gibt keine Navigation für den Umgang mit dem Tod eines geliebten Hundes. Das gibt es nicht, weil sie dafür einfach zu diffizil sind. Aber hattest du denn, ich muss da einfach nochmal nachfragen, weil die Frage drängt sich auf und ich glaube, einige da draußen werden sich die Frage stellen, hat denn jetzt das was verändert bei dir? Also hat dieser Rollstuhl, andersrum gefragt, was hat der Rollstuhl dir jetzt gebracht, sowohl positiv wie negativ?
Ja, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass noch das richtig gut sagen zu können. Wir sind noch in so einer Art Findung gerade. Also ich bin auch unschlüssig, wie ich sie da reinsetze. Weil aktuell ist es so, das hast du ja gesehen bei Instagram, dass sie mit den Hinterläufen noch mitläuft. Also sie ist so eingehangen, das ist wirklich millimetergenau ausgerechnet, dass sie so mit den Hinterläufen auf den Boden kommt, dass sie quasi physiologisch da steht. Aber die Pfote ist ein bisschen angehoben, so dass sie schon getragen wird. Aber sie kann die Pfote aufsetzen. Und das macht, dass sie mitlaufen kann, ohne wirklich zu belasten oder zu schleifen. Und sie dadurch taumelt sie nicht und so weiter. Also sie hat eine maximale Unterstützung im Hinterlauf, aber arbeitet noch mit. Das finde ich natürlich sehr gut, weil wir den dadurch weiter trainieren und die Muskeln nicht so schnell abbauen und so weiter. Auf der anderen Seite hat das den Nachteil, dass das für sie sehr, sehr anstrengend ist. Also ich sehe das, wenn wir mit dem Rollstuhl laufen, dann ist die nach 5 bis 10 Minuten voll am Hecheln. Und das ist ja ein gut bemuskelter Hund, der ist echt fit. Auch obwohl sie 12 ist, ist sie wirklich super fit. Wenn ich mit der schwimmen gehe, eine halbe Stunde, hechelt die nicht danach. Die kann eine halbe Stunde schwimmen und ist entspannt, weil sie so getragen wird vom Wasser, dass sie wirklich, das ist der optimale Zustand für sie. Aber jetzt im Rollstuhl, das ist sehr, sehr anstrengend. Und man kann aber die Hinterläufe auch einhängen, dafür gibt es Schlaufen. Und wenn ich die da einhänge, dann das ist so ungewohnt für sie und so unnatürlich, dass sie wahnsinnig stark mit den Hinterläufen noch mitarbeitet. Die fühlt sich da, also fühlt sich scheinbar irgendwie nicht richtig an, da so abzuhängen, sage ich mal. Und deswegen macht die da hinten ordentlich mit und das macht das Ganze sehr wackelig und dann sieht man auch, dass der Rollstuhl da, also die kriegt dann fast wie so einen Rundrücken und das soll auch so nicht sein. Also von daher, ich muss gerade quasi entscheiden, ab wann entlaste ich den Hinterlauf komplett. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt, an dem wir gerade sind, wobei ich dazu neige, jetzt zu sagen, sie bleibt jetzt erstmal ohne Unterstützung, also ich hänge die nicht ein, sondern lass sie weiter mitlaufen. Alleine schon aus dem Grund, dass die Muskeln weitergearbeitet werden. Das ist wichtig. Aber das ist halt ein Training. Wir müssen jetzt halt echt uns da dran gewöhnen. Sie macht das toll mit. Sie hat das inzwischen, glaube ich, verstanden. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ihren Frieden damit gefunden hat. Auf der anderen Seite hat sie noch nicht ganz verstanden, dass sie jetzt halt sehr viel breiter ist. Das heißt, sie eckt immer wieder mal an verschiedenen Stellen an. Da muss ich sie unterstützen und ihr helfen bei. Ja, ich glaube, da müssen wir in einem Monat drüber reden. In einem Monat werde ich bestimmt mehr sagen können. Also wir machen das so 2 bis 3 Mal am Tag. Und dann fahre ich halt mit der ganz normal mit dem Auto ans Feld, damit die da irgendwie einfach ganz normal laufen kann, ein bisschen. So ganz frei. Ohne Rollstuhl, ohne irgendwas. Und dann kann die da schnuppern und ja. Wir sind noch nicht komplett auf Rollstuhl umgestellt, obwohl ich mich da schon drauf freuen würde. Ich bin sehr überrascht, sie kann Stuhl und Wasser lassen im Rollstuhl. Das war eine meiner größten Sorgen. Ich habe gedacht, wie soll das gehen? Ja, Stuhl hat die eh nicht mehr unter Kontrolle länger. Das heißt, das plumpst eh raus, wie es kommt. Das ist nicht relevant. Aber ich habe gedacht, also Pippi wird die ja nie im Leben machen, ohne sich hinzuhocken. Aber doch, es hat sie relativ zügig hat sie verstanden, dass sie das jetzt so machen muss und macht das. Es ist ihr unangenehm in dem Moment, aber sie tut es trotzdem. Also sie hält nicht ein. Ich glaube, das auch. Da muss sie sich dran gewöhnen. Ja, ich bin halt schon voller Hoffnung, weil ich mich sehr freuen würde, wenn ich ihr weiterhin, also eigentlich ist das auch eine Bedingung für die ganze Aktion, die wir hier machen und alles das, was wir hier tun, ist eigentlich, machen wir das nur so lange, wie ich denke, dass das für sie die Dinge besser macht. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich ärgere sie oder quäl sie oder sie will gar nicht mehr, dann werde ich das auch nicht weiter verfolgen. Also es geht mir ja nicht darum, den Hund möglichst lang rumzuschleifen und dabei zu haben, sondern ich will eigentlich nur gucken, wie lange kann ich das Beste für sie rausholen. Und das ist eigentlich ist das jetzt ein Experiment. Noch würde ich sagen, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ja, super. Aber ich bin trotzdem noch optimistisch.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da vielleicht den einen oder anderen da draußen gibt und sagt, okay, aber wann ist denn dann der Zeitpunkt? Also wann ist der Zeitpunkt, dass du sagst, das ist jetzt nicht mehr lebenswert?
Also wenn ich das Gefühl habe, dass sie gestresst ist dauerhaft, nicht mehr gut frisst, nicht mehr sich freut. Also sie ist ja ein fröhliches Tier. Sie freut sich ja ständig und schnell. Und ich kann schnell Freude auslösen bei ihr. Allerdings merke ich, dass sie in letzter Zeit halt schon relativ viel hechelt, wo ich das zuzuordnen ist schwierig, weil Hecheln kann ja viel bedeuten. Das kann durch Schmerzen kommen. Es kann aber auch sein, dass sie gestresst ist, weil sie irgendwie gerne etwas tun würde, was sie nicht tun kann. Es kann auch an den Medikamenten liegen. Ich muss sagen, das ist echt sehr schwierig, das festzustellen, warum das so ist. Das heißt, man muss immer gucken, zu welchem Zeitpunkt. Also du musst eigentlich anfangen, Buch zu führen oder beziehungsweise dir merken, wann hechelt sie viel, war davor eine Belastung da, hat sie vielleicht Schmerzen, wann hast du Schmerzmittel gegeben, wann hast du das Mittel gegeben, wann hast du Pregabalin gegeben. Und dann guckst du, passiert das dann immer im gleichen Abstand oder um das einmal festmachen zu können, warum das so ist. Weil also Hecheln ist schon für mich ein Symptom bei Boogie, wo ich drauf achten muss. Und wenn das mehr würde oder ich das Gefühl hätte, es geht ihr nicht gut, dann wäre das für mich der Zeitpunkt. Also es geht halt um sie. Ich möchte niemals damit leben, eine Entscheidung zu treffen und nachher zu sagen oder zu denken für mich, vielleicht hatte sie doch noch sehr viel Freude an Dingen. Und ich habe das jetzt frühzeitig, also das heißt, ich neige wahrscheinlich eher dazu, das zu lang zu warten. Aber ehrlich gesagt warte ich dann lieber zu lang als zu kurz. Weil ich muss ja mit der Entscheidung auch leben nachher. Wobei ich dazu sagen muss, dass man sich da vertun kann. Auch ich oder jeder kann sich da vertun. Und bei Frieda habe ich mich ja maximal vertan, das bereue ich auch. Da habe ich deutlich zu lang gewartet. Und das möchte ich nicht, dass mir das nochmal passiert. Auf der anderen Seite werde ich jetzt deswegen aber auch nicht zu früh aufgeben. Schwierig, echt schwierig. Aber jeder, der in der Situation war, weiß das. Und man fragt sich das, glaube ich, nachher immer. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich alles getan?
Ja, gut, das ist ja sowieso. Also ich glaube, das ist einfach wirklich so privat, dass man dann einfach auch wirklich, weiß nicht, ob man das ist. Ich meine, wir machen den Podcast hier auch und erzählen viel von uns und unserem Gedanken und du hast dich ja auch entschieden, die Geschichte von Bogi auch öffentlich zu machen. Und ich finde, am Ende ist es natürlich aber trotzdem eine ganz private Sache und Entscheidung, wie man damit umgeht. Aber das ist ja eigentlich bei vielen Dingen so und auch gerade mit dem Tod so. Und dann wird es ja sehr schnell ethisch. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal, weil ich das einfach jetzt einfach auch so, weil mich es auch ja länger schon beschäftigt, wenn man dich kennt, weiß man natürlich auch, in welchem Konflikt du steckst. Und ich glaube, auch so ein Podcast ist ja auch etwas, wo, also gerade wenn Menschen den öfter hören, dann kriegt man ja irgendwie auch eine Temperatur für den Menschen dahinter, der da hinter dem Mikrofon da ist. Aber wenn du, und das habe ich mir, die Frage habe ich mir am Wochenende gerade gestellt, als ich doch das Video gesehen habe bei dir, würdest du jetzt nicht Sarah sein, sondern jemand, der so von außen da drauf guckt, auch wenn das schwer ist, was würdest du denken, wenn du dir die Sarah jetzt angucken würdest mit der Instagram-Story und den Podcast hören würdest? So, wie wären deine Gedanken, wenn du diese Geschichte so sehen und hören würdest?
Ich glaube, ich würde dem Menschen auf jeden Fall erstmal wünschen, dass er sich nicht vertut. Und dass er das richtig entscheidet. Also das ist halt das, ne? Es ist so schwierig, weil du kannst dieses Tier halt einfach nicht fragen. Und wenn man sich Hunde anschaut, die Rollstühle fahren, dann sieht man in 99 von 100 Fällen echt glückliche Tiere, die eine absolute Freiheit genießen, die total ihren Frieden damit finden. Es gibt Hunde, die haben Prothesen, sogar Beinprothesen und rennen glücklich über Felder damit. Ich glaube, da ist viel drin. Ob das jetzt auf den einen Hund passt oder nicht, das ist halt etwas, was man ausprobieren muss. Und es kann sein, dass das halt nicht klappt. Das kann sein, dass das scheitert. Da bin ich aber auch beispielsweise jetzt auch von der Therapeutin aus dem Sanitätshaus direkt von Anfang an drüber aufgeklärt worden. Die hat halt gesagt, das ist ziemlich wahrscheinlich, wird der Hund das gut annehmen, vor allem, weil der noch fit ist, aber vielleicht auch nicht. Und dann ist das eben so, dann hat man Pech gehabt. Und das heißt, ich habe da keinen Druck, dass das irgendwie klappt oder nicht klappt oder sowas, sondern ich probiere das jetzt einfach aus. Ich will nicht. Und das wäre das, wenn ich von außen drauf gucken würde, würde ich mir denken, cool, ja, versucht das mal. Guck mal, ob euch das was bringt. Und dann brauchst du dir keine Gedanken machen, dass du es nicht versucht hast. Weil das ist etwas, ich sag das immer wieder, aber ich meine das auch wirklich so, ich bin das dieser Hündin schuldig. Also ich bin ihr das schuldig, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um sie zu unterstützen. Und sie ist keine Hündin, die sich selber aufgegeben hat. Sie ist absolut mental nicht alt. Sie ist kein Stück träge. Ich bin den ganzen Tag nur dran, die runterzufahren und ruhig mit ihr zu machen, damit die sich ein bisschen drosselt selber. Die hat richtig Bock. Wenn das nicht so wäre, wenn das eine Hündin wäre, wie ich hatte ja auch schon alte Hunde, die lagen auf dem Sofa, haben gepennt. Und wenn du die Leine rausgenommen hast, haben die gesagt, boah, muss das jetzt noch? Oh Gott, okay, komm, aber nur eine kleine Runde. Über sowas reden wir hier ja nicht. Sondern wir reden über einen Hund, der gar nicht weiß, wann Schluss ist. Wenn ich einen Ball rausholen würde oder einen Zergel, würde die eskalieren. Die ist noch lange nicht satt. Und das ist der Grund, warum ich das tue. Nicht, weil ich irgendwie übers Knie das brechen möchte, dass ich sie maximal alt bekomme, sondern sie hat sich noch nicht aufgegeben. Also gebe ich sie ja auch nicht auf. Und das ist der Punkt, weil würde sie ruhiger werden und träger werden, wäre ich sofort dabei. Dann würde ich auch sagen, dann sei ruhig, träge, leg dich hin, mach dein Chill, dein Leben. Aber deswegen habe ich ja auch beim Wandern ein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß genau, wenn ihr Körper mitmachen würde, wäre die voll am Start. Und wenn ich die in diesen Buggy da setze, dann hat die die guckt rum, die nimmt teil, die schnuppert aus dem Ding heraus. Die hat Bock, die will dabei sein, die hat Lust. Und das ist der Grund, warum ich das tue. Und deswegen auch von außen betrachtet, auch objektiv von außen betrachtet, finde ich es richtig, das zu versuchen. Aber ich muss halt schon auch mit einplanen, dass das eben vielleicht nicht klappt. So, da werde ich aber auch meinen Frieden mitfinden. Ich möchte es nur nicht unversucht lassen. Ich würde aber nicht jedem empfehlen, einen alten, trägen Hund in einen Rollstuhl zu packen. Das würde ich zum Beispiel jetzt auf jeden Fall nicht empfehlen, sondern ich würde nur sagen, wenn du einen Hund hast, der grundsätzlich überhaupt gar nicht träge und alt ist und sein Körper macht ihm nur einen Strich durch die Rechnung, weil der jetzt in dem Fall von Boogie einfach eine Lähmung hat, dann kannst du das probieren, dann ist das doch schön. Ich habe die ja letzten Sommer von Kopf bis Fuß durch untersuchen lassen. Die Organe sind gesund, die ist super gut bemuskelt. Ich habe mit der Physio gemacht ohne Ende, die ist super trainiert. Sie bringt alles mit, sowohl mental als auch körperlich, um das auszuprobieren. Und deswegen mache ich das. Wenn das nicht so wäre, würde ich es auf jeden Fall auch nicht machen und auch nicht empfehlen, weil das wäre dann wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, das muss man fallabhängig sehen. Und ich habe mich, weil ich mich selber kenne und weiß, dass ich dazu neige, ein bisschen zu optimistisch zu sein und mir schwer damit zu tun, auch objektiv meinen Hund zu betrachten aus der Vergangenheit, habe ich mich von meiner Tierärztin, von der Physiotherapeutin und von der Therapeutin im Sanitätshaus dahingehend auch beraten lassen. Und alle waren sich einig, dass das ein Hund ist, mit dem man das macht. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber alle haben gesagt, das ist eigentlich ein prädestinierter Hund dafür. Unmittelbar nach dem Hund, der 3 Jahre alt ist, einen Autounfall hatte und deswegen jetzt eine Prothese oder einen Rollstuhl braucht. Das ist dann natürlich eine klare Sache. Aber jetzt bei einem alten Hund, der quasi eine Alterslähmung hat, wie jetzt Boogie, da bietet sich das an bei ihr.
Ja, also es ist für mich total schwer, auch das tatsächlich, wenn, also ich meine, man kann es ja, glaube ich, wirklich nur nachvollziehen, wenn man dann auch in der Situation drinsteckt. Ich habe jetzt nur versucht, mal so ein paar Fragen zu stellen, einfach, die wahrscheinlich auch dem einen oder anderen in den Sinn kommen würden. Ich fand es jetzt nochmal ganz wertvoll, auch, dass du gesagt hast, dass da auch andere noch der Meinung sind, dass das ein Hund ist, der prädestiniert dafür ist, das auszuprobieren, weil ich glaube, das ist wirklich so, man, du kennst das ja auch, ne? Also ich kenne auch Leute, die einfach nicht loslassen können und auch nicht loslassen konnten. Und wo man dann so dieses Gefühl gehabt hat, oh nee, das geht nicht. Da muss jemand einfach auch mal sagen, merkst du noch was? So, ne? Also gar nicht, um jemanden zu kritisieren, sondern einfach da um, also ich finde, wenn man sich gut versteht oder wenn man Freundschaft pflegt und so, dann gehört auch manchmal so ein Satz auch mit dazu. Und mir ist das auch schon passiert. Also ich hatte auch schon die Situation, dass ich einem guten Freund sagen musste, ich würde gerne mal mit dir reden. Und auch wenn du denkst, es ist übergriffig, aber es ist, ich sehe da was und ich kann nicht meinen Mund halten. Weil das einfach auch dazu gehört, dass man sich offen und ehrlich dann vielleicht auch Dinge sagt. Und das ist dann im ersten Schritt nicht gut angekommen. Im zweiten habe ich da aber Gott sei Dank ein sehr, sehr positives Feedback bekommen, dass es zum richtigen Zeitpunkt das Richtige war, was da auch ausgetauscht wurde. Und ich finde das so wahnsinnig schwer. Und also jetzt der Fall mit Boogie hat jetzt damit überhaupt gar nichts zu tun. Aber ich finde es eben einfach auch legitim, dass es auch viele Hunde-Liebhaberinnen und Liebhaber auch beschäftigt und dass viele auch nicht loslassen können. Weil es einfach und dann auch wirklich, so wie es dir ja auch passiert ist, ich überlege gerade, ob ich hatte, glaube ich, wirklich immer auch in Anführungsstrichen das Glück, dass es dann, wenn es zu Ende ging, auch super klar war. Und die Entscheidung dann trotzdem zu treffen, diese Spritze ansetzen zu müssen oder vielmehr diese 2, das ist natürlich immer nur eine, es ist einfach unerträglich. Aber ich hatte bisher nicht, kam nicht in die Situation, nicht loslassen zu können, weil es einfach dann plötzlich da war und es gab keinen keinen längeren Prozess. Und ich wüsste auch nicht, wie ich darauf reagieren würde. Ich wüsste nicht, wie ich bin sowieso jemand, der überhaupt nicht gut loslassen kann. Mhm. Ich bin aber auch jemand, der dann irgendwann an einem bestimmten Punkt doch den Kopf einschaltet und doch dann wieder sehr klar ist. Aber ich kann das auch verstehen. Also gerade bei, ich habe das so oft erlebt bei älteren Menschen, deren einziger Kontakt irgendwie das Tier ist. Und da ist es ja noch viel eklatanter, was da alles probiert wird und so weiter. Und da kenne ich eben Fälle, da war es überhaupt nicht zum Wohl des Hundes und vielleicht auch gar nicht zum Wohl des Menschen. Aber ich finde die Geschichte um Boogie auch irgendwo spannend, um das mal sagen zu können. Weil uns das auch alle so ein bisschen mit auf eine Reise nimmt und auch in diese ganzen Zwischengedanken, die du da jetzt irgendwie auch mit uns teilst, wo man dann eben auch einfach sieht, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt oder angedeutet, dass so ein Fall deshalb auch wertvoll und wichtig ist, weil genau diese ganzen Aspekte da mit reinlaufen und dann auch so ein ganz stumpfer, wie du es auch selbst formuliert hast, das ist ein Experiment im Sinne von nicht Risikoexperiment, sondern ein Experiment, das ich gerne einfach mal ausprobieren möchte.
Ja, absolut. Aber das war es jetzt eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, da passiert gerade was mit dem Körper, was überhaupt nicht okay ist und gar nicht vor allem hat mich das halt auch viel an Frieda erinnert. Und dann, da habe ich ja direkt Herzschmerz bekommen und gedacht, nein, nicht schon wieder. Und ja, und am Ende läuft es eigentlich genau so, mit dem einzigen Unterschied, dass ich schon sehr viel kritischer auf mich gucke als damals. Und was du eben gesagt hast, das stimmt 100%. Und das trifft auf mich mit Frieda auch in jedem Fall zu. Den Schuh ziehe ich mir an, muss ich auch. Und es ist für mich gut, das erlebt zu haben, weil ich dadurch sehr viel Verständnis für Menschen habe, die den Zeitpunkt nicht erkennen. Die Liebe, die wir zu diesen Tieren haben, die ist ja unbeschreiblich. Und das sind besondere Partner. Wer das nicht erlebt hat, versteht nicht, wovon ich rede. Wer einen Hund hat und das erlebt hat, weiß genau, was ich meine, wenn ich das jetzt sage. Und ich will damit nicht Menschen abwerten. Das ist ein anderes Verhältnis zwischen Menschen und Menschen und Menschen und ihrem Hund oder ihrer Katze, ihrem Pferd. Es ist egal. Dein Tier gibt dir etwas und das ist Fakt. Was dir ein Mensch nicht gibt, deswegen hast du das Tier ja. Sonst wird du füllst eine Lücke. Irgendwas ist da, was leer geblieben ist und dieses Tier heilt Wunden. Dieses Tier gibt eine bedingungslose Treue und Liebe. Dieses Tier respektiert dich in deiner ganzen Art und Weise, so wie du bist. Und das sind das ist etwas, was sich so wahnsinnig gut anfühlt. Und wir lieben diese Tiere so sehr dafür, dass es wahnsinnig schwierig ist, sie gehen zu lassen. Weil du amputierst einen Teil von dir. Und ja, ich habe viele Hunde und ich habe mehrere Hunde. Und trotzdem kann ich mir bei keinem dieser Hunde, auch jedes Verhältnis ist ja einzigartig. Und es ist jedes Mal derselbe Schmerz. Es ist jedes Mal aufs Neue genau so schmerzhaft. Ganz egal, wie oft ich Abschied nehme. Jedes Mal ist es dasselbe und jedes Mal tut es so weh. Und es ist wieder ein Loch, wieder eine Lücke. Und das macht ja Angst. Und natürlich, ich habe bei Frieda faktisch zu lange gewartet. Ich habe so gehofft, dass ich noch einen Tag, noch eine Woche, noch mehr Momente, noch mehr Blicke mit ihr noch das. Und ja, wenn man es genau nimmt, ist es egoistisch, aber in dem Moment denkst du ja nicht egoistisch, du denkst ja nicht an dich, sondern du denkst einfach nur, ich kann dich ja nicht einfach gehen lassen, also ich kann dich nicht einfach umbringen. Und natürlich ist es ja eine Erlösung und kein Mord, das ist mir sehr wohl klar, aber das ist ja schon etwas, was wir entscheiden und das ist eine, ich finde, eine sehr große Verantwortung und das kann ein sehr Schmerz, also ich erinnere mich noch, wie meine Mutter nach dem Gehenlassen, Einschläfern unseres letzten Familienhundes gesagt hat, nie wieder will ich einen Hund haben. Nie wieder. Ich ertrage diesen Schmerz nicht mehr. Und die zieht das ja auch durch.
Respekt.
Ist das für mich so unvorstellbar, ohne Hund zu leben? Aber
Respekt.
Aber dieser Abschied, den wir da nehmen müssen, der ist ja auch wirklich einfach wahnsinnig schmerzhaft. Und wenn ich jetzt an Boogie denke, die seit der Stunde ihrer Geburt bis heute an meiner Seite ist. Ich habe diesen Hund ab der ersten Stunde erlebt und ich bin ihr so dankbar. Die hat so viel für mich getan, emotional, beruflich, privat, für meine Kinder, für so viele Menschen ist die da gewesen und hat uns, ich bin ihr das einfach schuldig, nichts unversucht zu lassen, also ich würde mir das ja auch wünschen, wenn ich sehr alt wäre und ein Gebrechen hätte, was vielleicht unangenehm ist oder nervig ist oder sonst wie, aber ich wäre noch gern dabei und dann würde ich mich freuen, man setzt mich einfach in den Rollstuhl und schiebt mich dann ins Café. und ich glaube, das ist halt das, was wir uns fragen müssen, die Dinge, die wir tun oder versuchen für die Hunde, sind die noch im Sinne der Hunde oder sind sie es nicht? Das ist sehr schwierig. Da kann ich nur empfehlen, mit professionellen Stellen zu sprechen, mit Menschen, die ehrlich sind. Ich finde das toll, dass du deinem Freund das gesagt hast. Ich würde mich freuen, wenn meine Freunde zu mir ehrlich sind, wenn meine Familie zu mir ehrlich ist und sagt, Sarah, wir haben das Gefühl, jetzt langsam geht das zu weit, was du da machst. Oft übersieht man das, man ist da blind für, weil man es einfach nicht wahrhaben möchte, weil es schmerzhaft ist oder. Und ich vertraue auf meine Tierärztin, auf meine Physiotherapeutin. Ich frage jetzt, das habe ich damals, mir hat das keiner gesagt bei Frieda, ehrlich nicht. Nicht eine Person.
Ja, ich kenne das in einem anderen Kontext auch, dass ich mich auch gefragt habe, naja, ihr seid ja tolle Freunde. Also gar nicht vorwurfsvoll, aber irgendwie, ihr habt viele Dinge gekommen sehen oder ihr habt es gesehen und habt mich nicht drauf angesprochen. Warum? Also, es bedeutet auch Mut. Also, das ist nicht einfach so ohne und unangenehme Dinge anzusprechen, die auch so invasiv sind. Das ist doch klar, dass man das nicht so gerne macht. Und es ist vor allen Dingen, wir reden da, guck mal, und ich verstehe auch deine Mutter, das habe ich ein paar Mal gesagt, Respekt. Wenn man das für sich erkennt, dass das nicht geht, dass man es nicht aushalten kann, dann ist das die einzige Konsequenz. Mhm. Und ich hatte das auch das ein oder andere Mal schon. Und ich weiß auch, dass es auch wieder auf mich zukommen wird, 100%, dass ich bei Spanien irgendwann diese Entscheidung treffen muss, dass wir die Entscheidung treffen müssen. Und dann wird dieser Schmerz brutal sein, weil inzwischen ja auch jemand Drittes noch mit im Boot ist, der da einfach auch das überhaupt nicht fassen können wird. Und diesen Schmerz dann auch noch on top zu spüren, da kann ich dir nicht sagen, ob ich nicht irgendwann an einem ähnlichen Punkt bin mit deiner Mutter. Und der zweite Aspekt ist, wir reden hier einfach knallhart über Sterbehilfe. Ja. Und wir wissen, was für eine öffentliche Diskussion rund um dieses Thema geführt wird. Ja. Und seien wir froh, dass wir das in Deutschland zumindest bei Hunden dürfen. Weil wir einfach, ja, ich bin da, also gut, das ist meine persönliche Meinung, aber da bin ich ganz klar, wenn wir das dürfen, wenn das in Abstimmung passiert und wenn es eben diesen Punkt gibt, wo man jemandem eher hilft dabei, als jemanden wirklich unnötig leiden zu lassen, dann ist es doch völlig klar, wenn das vorher abgesprochen ist, wohin es da geht. Aber es ist ein ethisches Ding und ein gesellschaftliches Problem, das dann auch irgendwie auf eine andere Art und Weise über den Hund zu uns kommen.
Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu, tatsächlich. Also es gibt auch da Menschen, die sagen, nee, also Hunde einschläfern, das ist irgendwie Gott spielen und so. Ich respektiere die Meinung. Ist okay. Ne? Ich für mich bin wahnsinnig froh, dass ich meinem Hund, den ich so liebe, ersparen kann, dass er leidet.
Ja.
Und auch das würde ich mir für mich wünschen, aber das ist ganz was Persönliches, das ist individuell, aber auch ich würde gerne ohne Qualen und Leid und mit Würde diese Welt eines Tages verlassen. Und deswegen gebe ich das natürlich auch, wenn ich das darf und kann, an mein Tier, welches ich so liebe. Aber auch das, da würde ich mir auch keine Meinung zu bilden, wenn andere das anders handhaben, weil das jeder muss das selber verantworten und damit abends zu Bett gehen und morgens aufstehen. Und ich glaube, du hast gerade eine Sache gesagt, die echt wichtig ist mit den vielen Tagen, an denen man lebt. Meine Töchter sind jetzt in einem Alter gewesen, oder vor allem meine ältere Tochter, die ist jetzt 10, die hat sich eine Zeit lang echt Gedanken über das Sterben und Tod und wenn einer geht und nie wiederkommt und was ist dann. Also diese Fragen stellen sich Kinder irgendwann, ja, und das war bei ihr sehr, sehr intensiv und auch eine echt lange Phase, wo man viele, viele Gespräche führen musste vorm Zu-Bett-Gehen, um das Kind nochmal in schöne Träume schicken zu können, weil die wirklich Angst hatte, was bedeutet das und was ist damit. Und ich habe immer wieder zu ihr gesagt, weißt du, es gibt diesen einen Spruch, ich sehe immer dieses eine kleine Cartoon-Bild von Charlie Brown und Snoopy. Und Charlie Brown sagt zu Snoopy, oder war es andersrum, ist ja auch egal, eines Tages sterben wir alle. Und dann sagt Snoopy, ja, an einem Tag sterben wir, aber an allen anderen Tagen leben wir. Mhm. Und das ist eigentlich die Wahrheit. Und genau. Wir müssen uns nicht um den Tod kümmern, sondern um das Leben. Und das ist das, was ich versuche im Blick zu behalten. Die Tage, die die Boogie lebt, die möchte ich für sie optimal gestalten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht mehr kann, dann werde ich auch hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht auch mit Hilfe fremder Menschen, die mich darauf hinweisen, werde ich ihr helfen, Ruhe zu finden. Aber bis dahin, bis ich das Gefühl habe, dass, solange ich das Gefühl habe, dass sie Bock hat, werde ich alles tun, was ich kann.
Lassen wir es an der Stelle einfach genau so stehen. Und ja, wir werden bestimmt nochmal von Boogie das ein oder andere Mal hören und über das, was da in den nächsten Wochen, Monaten, hoffentlich Jahren passiert. Und bin gespannt, wo du uns hin mitnimmst.
Ich weiß es selber nicht. Ja. Ich bin auch gespannt, aber ich bin optimistisch. Es wird bestimmt super.
Das finde ich auch. Danke dir, Sarah, für heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Mike.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.